Sie hören den Kurier.
Es sind namhafte Juristinnen und Juristen unter Ihnen, wie etwa der ehemalige Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Heinz Meyer, oder die einstige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss. Aber auch langjährige Politikerinnen wie Heide Schmidt, die heute den Start eines neuen Volksbegehrens verkündet haben. Was sie fordern, ist mehr Rechtsstaatlichkeit und weniger Korruption in Österreich. Warum es ein solches Volksbegehren brauche, haben 5 der 12 Initiatorinnen und Initiatoren heute bei einer Pressekonferenz erklärt. Die ehemalige Korruptionsstaatsanwältin Christina Jillig etwa sagt:
Ich habe in den letzten Jahren als Korruptions- und Wirtschaftsermittlerin gearbeitet und Dinge gesehen, die ich in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte. Dinge, die mich als Staatsbürgerin wirklich beunruhigt haben und Dinge, die mich jetzt dazu veranlasst haben, mich im Wege dieses Volksbegehrens für eine starke Demokratie und für einen starken Rechtsstaat einzusetzen.
Ihre Anliegen haben die Proponenten in 5 Bereiche unterteilt: Anstand in der Politik, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, mehr Unabhängigkeit in der Justiz, eine moderne Transparenzgesetzgebung sowie eine Stärkung der Pressefreiheit. Konkret werden 72 Einzelmaßnahmen vorgeschlagen. So sollen Politiker beim Nichtbefolgen von gerichtlichen Entscheidungen ihre Funktion verlieren und neue Straftatbestände bei Verstößen gegen die Parteienfinanzierung geschaffen werden. Ein Auslöser für das Volksbegehren seien auch die jüngsten Angriffe gegen die Justiz seitens der Politik gewesen. Vor allem die ÖVP sparte zuletzt ja nicht mit Kritik an der Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wie das Volksbegehren zustande gekommen ist und warum Korruption in Österreich ein Problem ist, erzählt uns nun der Verfassungsjurist und Mitinitiator Heinz Meyer im Interview. Mich würde mal interessieren, ist das Problem der Korruption in Österreich Ihrer Meinung nach so groß, dass es ein Volksbegehren braucht?
Ja, wir werden von internationalen Organisationen wie zum Beispiel von GRECO regelmäßig sehr schlecht bewertet und kritisiert und dringend aufgefordert, hier mehr zu machen. Wir sind erst wieder abgerutscht im Korruptionsranking, und zwar sehr deutlich. Wir gehören zu den korruptesten Staaten in der Europäischen Union. Wir haben eine Bevölkerung, die zum Teil teilnahmslos das Ganze hinnimmt und meint, das war immer so und das hat es eh gegeben. Richtig ist, dass es Korruption immer gegeben hat oder fast immer. Aber das Maß, das wir heute erreicht haben, ist nicht mehr erträglich. Und außerdem der Umgang der Politik damit. Das ist schlechthin nicht mehr tolerierbar.
Sie meinen ja, es ist nicht mehr tolerierbar. Gab es für Sie irgendeinen oder für die Initiatorinnen und Initiatoren insgesamt so einen letzten Stein des Anstoßes für den Start des Volksbegehrens? Oder war es für Sie wirklich die Summe der jüngsten Ereignisse, sagen wir, seit Ibiza?
Also ich war mit einigen der Proponenten in laufenden Kontakt, bin ich eigentlich immer, weil wir uns kennen. Und für mich war dann der Stein des Anstoßes der Versuch, die Schlagnahmen der Staatsanwaltschaft in öffentlichen Dienststellen zu verhindern. Das war wirklich ein ganz massiver Versuch, Korruptionsbekämpfung unmöglich zu machen. Und ich habe dann an meine Mitstreiter die Idee herangetragen, dass wir was tun sollen. Wir wussten nicht gleich was, aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass das Beste und das Einzige, was uns eigentlich wirklich zur Verfügung steht, ein Volksbegehren ist.
Das heißt sozusagen, wie lange gibt es diese Idee schon? Also, oder wie lange war jetzt der Prozess von der Idee bis zur heutigen Präsentation?
Naja, ich glaube, erstmals ausgesprochen wurde das Ende April. Und seit damals arbeiten wir an dem ganzen Projekt, das ja ziemlich umfangreich ist. Da waren sehr viele administrative Aufgaben zu bewältigen und natürlich auch fachliche. Wir haben uns dann in Arbeitsgruppen geteilt und wir finanzieren das Ganze auch vorläufig einmal aus eigener Tasche und versuchen mit Crowdfunding doch einen gewissen Betrag zu bekommen.
Sie haben jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 72 Einzelmaßnahmen ausgearbeitet. Was bräuchte es Ihrer Meinung nach am dringendsten und am raschesten für eine erfolgreiche Korruptionsbekämpfung, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Wir brauchen einmal eine unabhängige Strafverfolgungsbehörde. Dazu gehört nicht nur die Staatsanwaltschaft, also insbesondere die WKStA, sondern da gehört auch eine Polizei, die wirklich sich in den Dienst der WKStA oder der Staatsanwälte steht und die nicht dem Innenministerium untersteht. Das ist einmal das eine. Denn wenn die Polizei dem Innenministerium untersteht und sie muss für die Staatsanwaltschaftshausdurchsuchungen vornehmen, dann berichtet sie nicht nur den Termin, sondern auch das Ergebnis der Hausdurchsuchung einmal an den Innenminister. Und wenn der Innenminister das weiß, dann weiß es auch sein Kabinett und das sind dann zu viele. Wenn die Staatsanwaltschaft eine eigene Justizpolizei zur Verfügung hat, dann kann das nicht passieren, dann bleibt das sozusagen im Bereich der Justiz und das gibt eine gewisse Sicherheit, dass da nichts durchgestochen wird.
Mhm. Sie benötigen ja zunächst einmal 8.401 Unterstützungserklärungen. Haben Sie die schon in Aussicht oder starten Sie jetzt sozusagen damit, die zu sammeln?
Wir können erst starten, wenn das Anmeldungsverfahren abgeschlossen ist. Das wird in 2-3 Wochen der Fall sein und dann werden wir starten. Ja.
Mhm. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie diese 100.000 Unterschriften erreichen werden? Weil Sie haben sie auch bei der Pressekonferenz angesprochen. Es scheint ja zumindest laut aktuellen Umfragen so zu sein, dass die jüngsten Vorwürfe der ÖVP ja nicht sehr schaden zumindest. Es herrscht ja die Meinung, oder die Meinung ist weit verbreitet, dass Korruption in Österreich sowieso von allen Parteien und immer schon betrieben wurden.
Naja, dieses Volksbegehren richtet sich nicht gegen eine bestimmte politische Partei, auch wenn die von Ihnen genannte sicherlich den letzten Anlass dazu geliefert hat, sondern wir wollen Strukturen so ändern, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Denn wenn das jetzt funktioniert, dann werden das auch die nachfolgenden Regierungen versuchen und dann sind wir in einer Abwärtsspirale, die man nicht mehr stoppen kann.
Das heißt, Sie sind optimistisch, dass diese 100.000 Unterschriften möglich sind?
Naja, wir haben uns ganz bewusst auf keine Zahl festgelegt. Aber unser Hauptziel, wir wissen schon, dass wir nicht ein paar Millionen Unterschriften bekommen, aber unser Hauptziel ist, eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung zumindest einmal anzustoßen. Denn weniger als die Hälfte der Personen in Österreich glauben, dass man gegen Korruption etwas tun kann. Und der Europadurchschnitt ist 67%. Da glauben 67, dass man schon was tun kann. Also in die Richtung sollte man kommen, dass man zumindest das Bewusstsein hat, man kann was tun, man muss was tun, wie es im übrigen Europa herrscht.
Mhm. Sie sprechen ja auch, das war ja schon auch in der sozusagen in der Beschreibung bzw. Ankündigung von der Pressekonferenz von struktureller Korruption. Ist es nicht bis zu einem gewissen Grad eine logische Konsequenz des Systems, dass Posten zum Beispiel in staatsnahen Betrieben politisch besetzt werden?
Naja, das allein nicht, aber natürlich, das spielt mit. Ja, selbst das Vermischen von öffentlich und privat, nicht? Die Familie besetzt alle wichtigen Funktionen. In der Republik, das fördert natürlich die Korruption, keine Frage, ja. Und wenn man dann noch eine Staatsanwaltschaft gängeln kann, mit einigem Erfolg, na, dann ist die Korruptionsbekämpfung unmöglich und wenn sie nicht möglich ist, dann wird sie blühen. Das ist keine Frage. Das ist eine Erfahrung, die man ja nicht erst seit kurzem gemacht hat.
Mhm. Die Angriffe auf die Justiz von politischer Seite haben ja zuletzt sehr stark zugenommen. Welche Gefahren sehen Sie denn dabei?
Naja, zunächst einmal muss man unterscheiden, wie diese Angriffe auf die Justiz stattfinden. Die Justiz kann natürlich kritisiert werden, das ist überhaupt keine Frage. Es können Fehlentscheidungen von Gerichten kritisiert werden, es kann ein bestimmtes Vorgehen der Staatsanwaltschaft oder ein Nichthandeln der Staatsanwaltschaft kritisiert werden. Alles das ist möglich, aber das muss einigermaßen sachlich ablaufen. Und vor allem muss man konkrete Anlässe haben, um der Staatsanwaltschaft vorzuwerfen, dass sie rechtswidrig gehandelt hat. Das, was der Bundeskanzler und was seine Partei gemacht haben, Verfassungsministerin und andere auch noch, war ja, dass man die Staatsanwaltschaft ganz generell an den Pranger gestellt hat und gesagt, die WKStA macht so schwere Fehler, da gibt's rote Netzwerke und alles Mögliche. Und das geht nicht. Man kann nicht ohne Belege solche Behauptungen in den Raum stellen. Wie soll man sich denn wehren dagegen, wenn jemand behauptet, die machen schwere Fehler? Ja, welche? Wo? Wann? Wie? Also da kann man nicht einmal etwas dagegen sagen. Außerdem patzt man ja damit auch den Koalitionspartner, nämlich die Justizministerin an. Also statt dass man mit ihr spricht und ihr sagt, wenn man glaubt, dort gibt's Fehler, sie bittet, dass sie die abzustellt, geht man in die Öffentlichkeit und patzt eine ganz wichtige Strafverfolgungsbehörde an. Dazu kommt ja auch, dass die Betroffenen von diesen Hausdurchsuchungen im ÖVP-Bereich ja alle die Möglichkeit gehabt hätten, eine Beschwerde an das Oberlandesgericht zu richten. Das hat keiner getan. Das Oberlandesgericht hätte in einem Drei-Richter-Senat entschieden, ob diese Vorgangsweise rechtmäßig war oder nicht. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben sich stattdessen in die Öffentlichkeit gestellt und ganz nach der Manier von Berlusconi, von der roten Justiz, von der unterwanderten Justiz, die keine andere Absicht hat, als den Kanzler zu stürzen. Das ist natürlich eine, da bleibt was hängen in der Bevölkerung. Das ist eine Vorgangsweise, die unerträglich ist. Da bleibt bei manchen schon was hängen. Wer nicht sehr kritisch ist, wer sich vielleicht nicht so für Politik interessiert, der wird das vielleicht dann sagen, aha, ja, naja, wird schon so sein. War ja immer so, sowas hat es immer gegeben. Warum soll es da nicht so sein? Und das Vertrauen in die Justiz darf nicht erschüttert werden. Schlicht und einfach.
Also finden Sie, dass diese Angriffe jetzt ein neues Ausmaß irgendwie erreicht haben?
Ja, in der Tonalität und in der Form schon. Also mich haben viele ausländische Journalisten kontaktiert, so in den letzten Monaten, die ich eh schon lange kenne, und haben gesagt, was geht eigentlich bei euch vor? Da stellt sich der Bundeskanzler hin und attackiert die Staatsanwaltschaft schlechthin, nämlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das gibt's in keinem anderen zivilisierten Land, dass sich der Regierungschef hinstellt und die Staatsanwaltschaft kritisiert, weil sie gegen seine Parteifreunde ermittelt. Also das, wir erregen schon Aufsehen.
Jetzt haben Sie ja sozusagen auch bei der Pressekonferenz heute fünf grobe Themenkomplexe vorbereitet. Sie haben zum Punkt 2 gesprochen, da ging es um die Gewaltentrennung. Können Sie da vielleicht nochmal kurz erklären, was da die konkreten Anliegen auch des Volksbegehrens sind?
Ja, die Gewaltentrennung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sie erstens einmal für sich verhindert eine Machtkonzentration. Also wir haben ein Parlament, das macht die Gesetze, die Regierung und die Verwaltung vollzieht die Gesetze und die Justiz kontrolliert, ob sich alle an die Gesetze halten. Das ist ganz wichtig. Nicht nur die Trennung, sondern auch die gegenseitige Kontrolle. Und eine wichtige Kontrolle für die Regierung ist der Untersuchungsausschuss des Parlaments. Das ist ja ein Ausschuss der Volksvertreter. Die sollen prüfen, ob die Regierung politisch verantwortlich mit ihren Kompetenzen umgeht. Und das kann nur funktionieren, wenn sich die Abgeordneten zumindest auch dem Wähler verpflichtet fühlen, weil sie sind ja Volksvertreter und nicht Parteienvertreter in erster Linie. Nach der Verfassung sind die Abgeordneten Vertreter des Volks. Und daher wäre unser Vorschlag, das Parlament zu stärken, und zwar so, dass die Bevölkerung mehr Einfluss auf die Person der Abgeordneten hat. Heute ist es ja so, dass sich die Parteichefs, die auch vielleicht in der Regierung sitzen oder auch nicht, die Abgeordneten aussuchen können, die es im Parlament gibt. Das heißt, wenn sich der Bundeskanzler ein Durchgriffsrecht sichert in seiner Partei, dann heißt das, er sucht sich die Abgeordneten aus, die ihn dann im Parlament kontrollieren sollen. Das kann nicht funktionieren. Also wir brauchen hier offene, demokratische und transparente Strukturen und mehr Einfluss der Wähler auf die Person der Abgeordneten.
Weil Sie es jetzt angesprochen haben, der Ibiza-U-Ausschuss, der sich jetzt dem Ende neigt, konnte der jetzt Ihrer Meinung nach sozusagen ordentlich arbeiten?
Naja, wurde natürlich immer wieder blockiert. Es haben Regierungsmitglieder mehr oder weniger die Aussage verweigert, indem sie ständig gesagt haben, sie können sich nicht erinnern. Es wurden Akten nicht geliefert, und zwar in einem Maß jetzt zuletzt vom Finanzminister, das ihresgleichen sucht. das hat man immer versucht. Also es hat immer den Versuch gegeben, von der Regierung die Tätigkeit des Ausschusses zu behindern. Aber noch einmal, es geht um das Maß und das ist jetzt bei Weitem überschritten worden.
Noch eine allerletzte Frage. Wie sehen Sie denn derzeit die Rolle von Justizministerin Alma Sadic?
Für mich ist sie zu zurückhaltend. Ich denke, sie hätte längst müssen sich vor die Korruptionsstaatsanwaltschaft stellen. Sie hat das lange Zeit ignoriert, diese Angriffe der Regierungspartei. Und das hätte sie nicht tun dürfen, meines Erachtens. Die Staatsanwälte können sich ja nicht wehren. Die dürfen ja nicht an die Öffentlichkeit gehen. Die sind ja darauf angewiesen, dass ihre vorgesetzten Behörden sich in der Öffentlichkeit vor sie stellen. Und wenn die das nicht machen, dann kommen die natürlich in eine ganz schlechte Situation.
Mhm. Also da hätten Sie sich mehr sozusagen mehr Initiative erwartet.
Ich hätte mir deutlich mehr von der Justizministerin erwartet, als sie geliefert hat, ja.
Das Volksbegehren soll spätestens morgen formell eingereicht werden. Dann braucht es 8.401 Unterstützungserklärungen. Unterschreiben soll man es dann voraussichtlich im Herbst können. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcast. Ton und Schnitt kommen heute wieder von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Valerie Kripp und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.